schön warm. Läuft mir doch gleich die Nase. Wir wollen mit einem Tagesspruch beginnen. Und zwar aus einem Büchlein, das heißt, wer vom Ziel nichts weiß, kann den Weg nicht haben. Das hat die Frau von Morgenstern in den 30er Jahren rausgegeben. Und da gibt es für jeden Tag ein kleines Gedicht oder einen Spruch. Und für den 21. März ist es dieser hier. Hinter die Oberfläche der Menschen sehen. Hinter das Persönliche, das Leben selbst in ihnen lieben. Das ist doch sehr schön, ne?
Ja.
Soll ich es nochmal sagen?
Ja.
Ich muss es auch zweimal lesen. Hinter die Oberfläche der Menschen sehen. Hinter das Persönliche, in Anführungsstrichen, das Leben selbst in ihnen lieben. Das finde ich wunderbar.
Sehr schön.
Geboren wird Christian Otto Josef Wolfgang Morgenstern am 6. Mai 1871 in München. Seine frühe Kinderzeit muss sehr glücklich gewesen sein, denn er schreibt noch nach Jahren, nach 35 Jahren, ich möchte sagen, dass ich immer noch im und vom Sonnenschein meiner Kindheit lebe. Von diesen Kindheitsgefühlen und Gedanken zeugen ja später ganz besonders seine berühmten Galgenlieder, von denen er sagte, sie sind von einem großen Kind für große Kinder geschrieben. Dumme kleine Schmetterlinge, auf der Wiese der geistigen Freiheit gefangen. Seine Eltern waren zur Zeit seiner Geburt sehr jung, der Vater 23, die Mutter erst 20 Jahre alt. Der Vater wie der Großvater waren Landschaftsmaler, der Großvater Christian Ernst Bernhard Morgenstern sogar ein äußerst bedeutender. Auch der Großvater mütterlicherseits hatte den Beruf des Landschaftsmalers, sodass die Liebe zur Natur und das Bestreben, sie mit Maleraugen zu sehen, ihm quasi in die Wiege gelegt worden war. Mit 7 Jahren schreibt er unter einem Dankesbrief die Worte Christian Morgenstern, zukünftiger Landschaftsmaler. Und auch als Erwachsener hat er immer wieder betont, ich bin Maler bis zum letzten Blutstropfen. Das will nun heraus ins Reich des Worts. Schon in seinem frühen Werk Infantas Schloss, das er mit 23 Jahren schreibt, zeigt sich dieses Malerauge in der Beschreibung des Wolkenhimmels. Wolkenspiele nennt er diesen Teil des Gedichtzyklus. Und hier eins dieser Wolkenspiele. Es ist, als hätte die Köchin des großen Pan. Und warum sollte der große Pan keine Köchin haben? Eine Leibnymphe, die ihm in Kratern und Gletschertöpfen köstliche Bissen brät und ihm des Winters heiße Quellenpünsche sorglich kredenzt? Als hätte diese Köchin eine Schüssel mit Rotkohl an die Messingwand des Abendhimmels geschleudert, vielleicht im Zorn, weil ihn der große Pan nicht essen wollte. Das Gegengewicht zu dem Augenmenschen kam aus den musikalisch-dichterischen Anlagen der Mutter, die diese Fähigkeiten von ihrer Mutter, einer Konzertpianistin, geerbt hatte. Und aus Liebe zu Mozart nennt sie den Sohn mit seinem vierten Vornamen Wolfgang. Wie ein Biograf schreibt, soll die Atmosphäre im Hause Morgenstern sehr temperamentvoll von Seiten des Vaters und mozartisch von der Mutter gewesen sein. Sie reisten viel und nahmen den Kleinen überall mit hin. Diese Reiselust oder vielleicht auch dieser Reisedrang hat er sein Leben lang beibehalten. Einen Wermutstropfen gab es für den Knaben, er war ein Einzelkind geblieben. Sein Leben lang hat er davon gesprochen, wie sehr er sich nach einem Schwesterchen gesehnt hatte. Die schöne Kinderzeit war abrupt zu Ende, als die Mutter an einem schweren Lungenleiden starb. Der kleine Christian war damals erst 9 Jahre alt. In einem Vierzeiler schreibt er später über die Eltern. Vom Vater habe ich was verführt, doch von der Mutter was besteht. Von ihm das Feuer, das mich schürt, von ihr den Wind, der es aufwärts weht. Nach dem Tod der Mutter beginnt für das Kind ein unstetes, wenig erfreuliches Leben. Es kommt zu Verwandten in ein Internat an verschiedene Schulen. Als der Vater wieder heiratet, nimmt die Stiefmutter sich des Kindes mit Liebe an. Und dieses liebevolle Band bleibt auch zwischen ihnen beiden bestehen, obwohl der Vater sich später scheiden lassen und zum dritten Mal heiraten wird. Als der Vater einen Ruf als Professor an die Königliche Kunstakademie in Breslau erhält, kommt der junge Morgenstern auf das dortige Gymnasium. Während der Schulzeit beginnt er zu schreiben, schon als 13-Jähriger Kurzdramen oder kleine scherzhafte Verse wie rechts ein Gauner, links ein Gauner, in der Mitte steht ein Fass. Und dann jeder, der vorbeigeht, denkt, wie ist idyllisch das? Christian Morgenstern war kein allzu guter Schüler. Die Untertertia und die Untersekunda muss er wiederholen. Es quält ihn offensichtlich seine ganze Schulzeit lang die Sorge um die Versetzung in die nächsthöhere Klasse. Besonders Mathematik und die alten Sprachen haben ihm, im Gegensatz zu seinem späteren Interesse dafür, in der Schule nicht so gelegen. Also schreibt er mit 15 Jahren lieber ein Gedicht über Cäsar und sein Werk De Bello Gallico. Der Cäsar war ein großer Mann. Man sah ihn schon von Weitem an. Er war ein Feldherr comme il faut. Sein größter Feind war Cicero. Er führte in Gallia lange Krieg. Doch immer hatte er den Sieg. Das scheint doch etwas wunderbar. Der Cäsar auch ein Prahlhans war. Und einst aus Langeweile schrieb er einen ellenlangen Quatsch darüber. Doch als sein Freund dies dann gesehen, schon rief er, ach, wie schön, wie schön. Der gute Freund hieß Calino. Der ließ es drucken gleich in Rom und als Roman im Abendblatt ging Cäsars Kriege durch die Stadt. Doch damit man was davon habe, schrieb Cäsar noch eine Prachtausgabe. Und auf den Leinwand, stolz erfüllt, ließ malen er sein eigenes Bild. Das Buch kam auch nach Deutschland rein. Und staunend las er groß und klein, wie dieser Cäsar, dieser Mann, so unnatürlich schwindeln kann. Er sagt, er habe in 13 Tagen die Deutschen allesamt geschlagen. Germanen nennt er Barbaros. Ja, nein, das fand man ganz famos. Und dass dann unsere Jugend sieht, wie man aus allem Nutzen zieht, soll sie den Schwindel zum Ergötzen auf den Gymnasien übersetzen. Nun gab's ein großes Wehgeschrei. Doch leider blieb es auch dabei. Und jeder weiß, wie schlechte Noten den Schülern schon dadurch geboten. Die einzige Rettung aus der, wie er sagt, Zwangsmaschine Schule, wo um einer Form willen der Geist hingemordet, das Gemüt verdorben wird, fand Morgenstern in einer parallelen Existenz, in der Sphäre des Spiels und der ihm verwandten Poesie. Auch mit der Sprache trieb er schon damals seine Scherze. Er fand zum Beispiel eine Kunstsprache, die der künstlichen Weltsprache Volapük, einer Vorläuferin von Esperanto, nachgebildet war. Und die er den Kameraden aus einem imaginären Wörterbuch unter allgemeinem Gelächter vortrug. Auch eine Schülerzeitung gab er heraus, deren ernster und komischer Inhalt fast ausschließlich von ihm war. Zur Reaktion seiner Freunde bemerkt er in seinem Tagebuch. Mit dem Trauerspiel fiel ich so ziemlich durch. Indessen mache ich mit meinen humoristischen Gedichten bei meinem Klassenkameraden Furore, weil die nur leichtes Futter vertragen. Ich werfe manchmal absichtlich ein paar Gedichte in die Klasse, damit sie mich, da ich doch in den Fächern wenig Gutes leiste, nicht für dumm, sondern nur für faul halten. Dass es wohl nicht für alle Fächer galt, zeigt folgender Satz aus seiner autobiografischen Notiz aus dem Jahre 1913. Da schreibt er, in meinem 16. Jahre etwa wurde mir das erste Glück philosophischer Gespräche. Schopenhauer, vor allem aber auch schon die Lehre von der Wiederverkörperung, traten in mein Leben. Auch darüber hat er ein Gedicht gemacht mit 18. Wie oft wohl bin ich schon gewandelt auf diesem Erdenball des Leids. Wie oft wohl habe ich umgewandelt den Stoff, die Form des Lebenskleids. Wie oft mag ich schon sein gegangen durch diese Welt, aus dieser Welt, um ewig wieder anzufangen, vom frischen Hoffnungstrieb geschwellt. Es steigt empor, es sinkt die Welle, so leben wir auch ohne Ruhe. Unmöglich, dass sie aufwärts schnelle und nicht zurück dem Grunde zu. Mit 18 Jahren fühlt er, dass die Schule ihm nicht das gebracht hat, was er für sich selbst glaubt haben zu müssen. Er schreibt in sein Tagebuch: Jetzt erst beginnt mein Leben. Jetzt erst ist mir klar geworden, dass in mir verborgene Kräfte schlummern, die wert sind, vom goldenen Sonnenstrahl geweckt zu werden. Jetzt erst habe ich erkannt, dass es meine schwerste Sünde war, meinen Geist bisher verkümmern, verderben zu lassen. In dieser Zeit schließt Morgenstern eine innige Freundschaft, die ein Leben lang dauern soll, mit dem um 3 Jahre jüngeren, ohne Eltern und Familie aufgewachsenen Friedrich Kaisler. Friedrich Kaisler wird später ein sehr bekannter und beliebter Schauspieler. In den 30er Jahren wurde er Staatsschauspieler. Er spielte Charakterrollen in großen Filmen der 30er und 40er Jahre, zum Beispiel den Vater Schillers in dem Schiller-Film von 1940 oder Kaiser Wilhelm I. in dem berühmten Bismarck-Film, auch 1940. Und er wird 1944 in die Liste der unersetzlichen Künstler des Deutschen Reiches aufgenommen, der zu Beginn dieser Zusammenstellung nur 4 Schauspieler angehören. Neben Kaisler noch Otto Falkenberg, Hermine Körner und Hedwig Bleibtreu. Von ihm sagt Morgenstern in seiner Autobiografie: Wäre der Begriff des Echten verloren, in dir wäre er wiedergeboren. Kaisler schreibt damals in einem Brief nach ihrer ersten Begegnung über Morgenstern. Kaisler selbst ist 15 Jahre alt, Morgenstern 18. Er ist sehr schlank und groß, hat einen fast kleinen Kopf mit einer sehr hohen, reinen Stirn. Seine Augen sind tief und gut, aber auf ihrem Grund schießt es hin und her von unerwarteten Listen und Einfällen, sodass keiner weiß, wessen er sich im nächsten Augenblick zu versehen hat. Er gilt als ausgemachter Dichter und unberechenbarer Kopf. Im bürgerlichen Schulsinne als Freigeist. Man traut ihm viel zu in Bezug auf Talenten aller Art, aber auch auf Neckereien und Streiche, auf die man stets gefasst sein muss. Sie kommen immer auf echt dichterische Weise, nämlich gegen alle Berechnungen und Logik. Darum treffen sie fast immer ins Schwarze. Zuweilen können sie auch schmerzhaft sein, aber nur körperlich. Immer aber haben sie Humor, niemals Bosheit, nur List und Schlauheit. Da Kaisler auch Gedichte schreibt, die Morgenstern sehr gefallen, kommen sie sich durch ihre Liebe zu Kunst und Literatur von Anfang an besonders nahe. Einmal schreibt Morgenstern dem doch noch sehr jungen Freund: Glaube mir, dass eine Stunde der Begeisterung mehr gilt als ein Jahr gleichmäßig und einförmig dahinziehenden Lebens. Die Ruhe ist dein Feind. Sie ist mein Feind. Dem aller Menschen. Ich meine die Ruhe untätiger Behaglichkeit. Sie sind sich einig in ihrer Begeisterung für Schiller, wobei Morgenstern die Aussage von Schiller über die ästhetische Erziehung tief berührt. Schiller hatte gesagt: Der Künstler ist zwar der Sohn seiner Zeit, aber schlimm für ihn, wenn er zugleich ihr Zögling oder gar noch ihr Günstling ist. Er blicke aufwärts nach seiner Würde und dem Gesetz und nicht niederwärts nach dem Glück, nach dem Bedürfnis. Auffällig ist schon bei dem jungen Morgenstern, dass er trotz seiner Laune zu scherzen Freundschaften, ja einfache Begegnungen sehr ernst nimmt. Nicht händeln, um Gottes Willen nicht händeln mit Menschenleben, ruft er sich und den jungen Freunden zu. Er fühlt eine tiefe Liebe zu allen Wesen. Und an Kaisler schreibt er einmal: Eine Empfindung ist es, die letzten Tage in meiner Brust mächtiger denn je geweckt und genährt haben. Es ist die Empfindung der ungeheuren Pflicht der Liebe, die jeder einzelne von uns gegen seine Nächsten und zumeist gegen die für uns arbeitende, leidende Klasse hat. Einer seiner Lehrer sagt von ihm: Die einzig geartete milde Heiterkeit, seine vornehme Gesinnung sowie seine anmutende Bescheidenheit, obwohl er seiner großen Begabung sich bewusst war, machten ihn von vornherein liebenswert. Es war ja die eigentliche Tragik der Besten dieser Zeit, dass sie mit einem starken, kosmisch-idealistischen Lebensgefühl auf ein mathematisch-mechanisch entseeltes Weltbild stießen. Und Morgenstern selbst schreibt: Jedenfalls will ich nicht mit der modernen Jugend mit 19 Jahren meine abgeschlossene Lebensauffassung haben, sondern ich will ringen, solange ich kann, mir das Bewusstsein des Göttlichen, des Unvergänglichen zu bewahren. Aber das Ringen ist unendlich schwer. Sein Abitur macht er auf dem Gymnasium in Sorau, geht dann zurück nach Breslau und studiert an der dortigen Universität Nationalökonomie bei dem berühmten Professor Werner Sombart und deutsche Rechtsgeschichte bei Felix Dahn. Dahn, der ja auch Schriftsteller war, er hat zum Beispiel einen Kampf um Rom geschrieben, versteht es in ihm, das Gefühl für die Größe der deutschen Vergangenheit zu wecken. Morgenstern teilt mit ihm die Liebe zum Vaterland, aber er will mehr. Er will ein Licht, das in die deutsche Zukunft leuchtet. Ich bin nicht dazu geschaffen, mich in die Vorzeit zu flüchten, während rings um mich die Welt klagt und blutet. Ich kenne nur eins, die Wahrheit zu sagen und damit meinem Volk zu helfen. Er gründet mit Freunden eine Zeitschrift, die den Namen Deutscher Geist trägt. In einem Gedicht mit dem Titel mein Volk, mein deutsches Land, mein Liebstes auf der Welt« warnt er schon 1892, erst 21 Jahre alt, vor einem einseitigen materialistischen Denken und dass der Gründerwohlstand der damaligen Zeit eine Auslöschung des deutschen Geistes nach sich ziehen könnte. Neben dem Gründerwohlstand gab es ja auch noch das große soziale Elend in Deutschland, das den jungen Morgenstern sehr erschüttert. Und so fordert er, dass der moderne Idealismus eine auf die Wirklichkeit wirken wollende, wie in der Wirklichkeit wurzelnde Kraft sein muss. Er hofft, angeregt von den Lehren Professor Werner Sombarts, mitwirken zu können, das Leben der Menschen in Deutschland zu verbessern. Michael Bauer, Freund und erster Biograf, betont, dass Morgenstern schon in ganz jungen Jahren ein starkes Sendungsbewusstsein in sich trug. Dazu ein Gedicht. Er ist 22 Jahre alt. Ich ahne mich oft als Felsen, dem einst ein Quell entspringt wird. Ich ahne mich oft als Harfe, die wunderseltsam klingen wird. Ich ahne mich oft als Adler, der sonnenhoch sich schwingen wird. Ich ahne mich oft als Helden, der eine Welt bezwingen wird. Zehn Jahre später fasst er diesen Wunsch so zusammen in dem Gedicht über den kleinen Specht. Wie war dir, kleiner Specht, so große Kraft? Von deinem Klopfen tönt der ganze Schaft der hohen Kiefer. Wer auch mir vergönnt, dass ich den Menschen so durchdringen könnte. Zurück zum Jahre 1893. Mit 22 Jahren geht er mit seinem Freund Friedrich Keißler nach München. Keißler, um dort Schauspieler zu werden und Morgenstern, um die Stätten seiner Kindheit wiederzusehen. Aber auch in der Hoffnung, Menschen zu finden, die, wie er schreibt, mich über mich selbst aufklären, die mir einen Weg zeigen, auf dem ich meine ach so ungenügenden Gaben wenigstens bestmöglich entwickeln kann. Wie gerne würde ich allem Schönen und Hohen Worte leihen und die Menschen damit erfreuen. Denn ich fühle wohl, dass ich auf andere Weise nie sonderlich viel nützen kann. Auch notierte er in sein Tagebuch: So viele Menschen sagen mir, wie gut ich ihnen gefalle. Wie viel besser, wenn ich mir selbst recht gefallen könnte. Und oft verzweifelt er an den hohen Zielen, die sich selbst gesteckt hat oder auch stecken muss. Ich verbrenne an meinem eigenen Maßstab, schreibt er in sein Tagebuch. Im Juni desselben Jahres, 1893, bricht zum ersten Mal die Krankheit aus, an der er sein Leben lang leiden wird. Die Tuberkulose, das Erbe der Mutter. Seine in München wohnende Stiefmutter, die in Trennung mit dem Vater lebt, nimmt ihn auf und pflegt ihn. Vöglein Schwermut heißt ein Gedicht in dieser Zeit. Ein schwarzes Vöglein fliegt über die Welt. Das singt so todestraurig. Wer es hört, der hört nichts anderes mehr. Wer es hört, der tut sich ein Leides an, der mag keine Sonne mehr schauen. Allmitternacht ruht es sich aus auf dem Finger des Tods. Der streicht's leis und spricht zu ihm: Flieg, mein Vögelein, flieg, mein Vögelein. Und wieder fliegt's flötend über die Welt. Ein Kuraufenthalt im schlesischen Bad Reinhardt und ein lang ersehntes Wiedersehen mit dem Vater bringt dann vorerst eine Genesung. So kann er im Oktober 1893 nach Breslau zurückkehren, bekommt aber für die Wintermonate striktes Ausgehverbot, das heißt, er muss das Studium aufgeben. Während der Genesungszeit vertieft er sich in die Werke Friedrich Nietzsches. Nietzsche, der Sucher nach dem verschütteten Menschenbild, wird für die kommenden Jahre sein Wegweiser. Auch Nietzsche hat ja im Zarathustra die Selbstgenügsamkeit der auf ihre Zivilisationsfortschritte so stolzen Zeitgenossen gegeißelt. Man sieht Nietzsche ins Auge und weiß, wo das Ziel der Menschheit liegt, sagt Morgenstern. Der Schmerz, den Nietzsche die Stimulanz des Lebens nannte, wird ihm in dieser Zeit der Krankheit zur erweckenden Kraft. Aber auch das Lachen hatte Nietzsche heilig gesprochen. Das Lachen ist das Zeichen der Genesenden. Ihr höheren Menschen lernt mir lachen, sagt Nietzsche. Und in Morgensterns Geigenliedern, die ihn später berühmt machen werden, feiert ja dieser Geist den Sieg über die starre Erdenlogik und über alles Philistertum. Schon im ersten Gedicht Galgenberg heißt es da: Blödem Volke unverständlich treiben wir des Lebens Spiel. Grad das, was unabwendlich fruchtet unserem Spott als Ziel. Magst es Kinderrache nennen, an des Daseins tiefem Ernst, wirst das Leben besser kennen, wenn du uns verstehen lernst. April 1894 zieht er nach Berlin, schreibt sich als Student der Kunstgeschichte ein und verdient sein Geld dazu als Katalogisierer in der Nationalgalerie. Er fühlt jedoch, dass sein wirklicher Beruf der des Schriftstellers und Dichters sein muss und nimmt Kontakt zu dem damals sehr bekannten Friedrichshagener Schriftstellerkreis der Brüder Julius und Heinrich Hart auf. Durch sie findet er Zugang zur Mitarbeit in verschiedenen Zeitungen. Sicher eine Tätigkeit, die er mit einem weinenden und einem lachenden Auge ausführt, denn zwei Jahre zuvor hatte noch über diese Gattung gespottet. Die Zeitungen hasse ich allermeist. Sie schwächen, sie verfaden den Geist. Es ist, als ob man täglich speise gemischten Salat auf polnische Weise. Oder was schlimmer noch als dies, man hörte täglich Potpourris. Der einzige Trost, dass wir nicht sehen, wie diese Hochgenüsse entstehen. Nun, das konnte er jetzt. Und so resümiert er: Zeitungen, Zeitschriften und dergleichen schätze stets mit Vorbehalt. Wahrheit kommt aus diesen Reichen bloß, wenn sie sich zahlt. Bei seinen Schriftstellerfreunden fühlt er sich jedoch gleich wohl. Die unbürgerliche, freizügige, leichte und ungebundene Literatenrunde und die Berliner Luft, diese Mischung aus gallischem Esprit, derbem Witz und märkischem Humor, ist für ihn außerordentlich anregend. Er schreibt den Horatius Travestitus, ein Studentenscherz, der die horatischen Oden in das moderne Berlin verlegt. Er hat auch keinen Orden dafür gekriegt. Im Sommer 1894 muss er zur Genesungskur für einige Wochen nach Bad Grund. Und dort beginnt er das Werk Infantas Schloss, das er dem Geiste Nietzsches widmet. Ein Zyklus humoristisch-fantastischer Dichtungen. Sein Biograf Michael Bauer fasst es so zusammen: Die mythenbildende Fantasie dichtet in spielerischer Art durch übermütige Vermenschlichung das ganze All in die Heimat des Menschen um. Nach der Veröffentlichung der Dichtung, die er zum Teil selbst finanzieren muss, bekommt er viele positive Zustimmung, unter anderem von Richard Strauss, Theodor Fontane, Max Halbe, Nietzsches Mutter und zwei Jahre später auch von dem jüngeren, damals noch gänzlich unbekannten Rainer Maria Rilke. Dieser schickt seinen Dank und seine Anerkennung in Gedichtform und nennt ihn einen wundersamen Märchenprinzen. Den Mondaufgang habe er, Rilke, 10-mal gelesen. In dem Wipfel des Walds, die starr und schwarz, in den fahlen Dämmerhimmel gespinstern, hängt eine große, glänzende Seifenblase. Langsam löst sie sich aus dem Geäst und schwebt hinauf in den Äther. Unten im Dickicht liegt Pan, im Munde ein langes Schilfrohr, und nach der Schaum des nahen Teiches verkrustet schillert. Blasen blies er, der heitere Gott, die meisten aber platzten ihm tückisch. Nur ein hielt sich tapfer und flog hinaus aus den Kronen. Da treibt sie schimmernd, vom Wind getragen, über die Lande. Immer höher steigt die zerbrechliche Kugel. Pan aber blickt mit klopftem Herzen, verhaltenen Atems, ihr nach. Märchenprinz, hatte Rilke ihn genannt. An dieser Stelle noch einmal eine Beschreibung Morgensterns, und zwar von einem Berliner Studiengenossen, der ihn in dieser Zeit kennengelernt hatte, Georg Hirschfeld. Er war übrigens der, der auch die Verbindung zu Rilke hergestellt hat. Selber spielt er Dramatiker. Er schreibt: Sie, das waren die ehemaligen Breslauer Schulkameraden Morgensterns, Friedrich Kaisler und Oskar Anwandt, die auch nach Berlin gezogen waren, hatten mir immer wieder von Christian erzählt, von dem vornehmsten, tapfersten Dichtermenschen, den sie in diesem Leben wussten. Ein genialer Sucher, wie sie sagten. Er wurde nicht mit dem Dasein der Menschen fertig und war viel besser als dieses Dasein. Solcher Glaube herrschte, einem heiligen Kult verwandt, in seinen jungen Freunden. Nun sah ich ihn selbst vor mir. In den tiefblauen Augen war ein kindhaft schweifender Glaube, ein Eichendorff-Spiegel. Die gewölbte Stirn war so rein, als ob das Leben keine Furchen eingraben könnte. Und der liebenswürdige Mund unter dem Bärtchen lächelte vornehm, schalkhaft, als hätte er einmal den Extrakt Griechenlands gekostet und hörte nimmer auf, ihn zu schmecken. Nie trug er eine Maske. Er war gütig und schonte, was sich ihm erschloss. Er hütete zart das gesprochene Wort, das geschrieben seine Seele enthüllte. Der Schalk nimmt dem Priester die Gerechtigkeit neben der Leidenschaft Zarathustras. So Georg Hirschfeld. Im Jahre 1895 unternimmt Christian Morgenstern von Berlin aus mit einigen Freunden, Friedrich Kaisler, Oskar Anwandt, auch der eben zitierte Hirschfeld und sein Bruder Julius sind dabei, jenen legendären, für die Literaturgeschichte so folgenreichen Ausflug zu einem gut 70 Meter hohen Hügelchen, das in Werder an der Havel liegt. Heute Jugendhöhe, davor Bismarckhöhe und um 1895 Galgenberg genannt, das im Mittelalter Standort eines Hochgerichts war. Ein findiger Kopf hatte an selbiger Stelle ein allgemein bekanntes und beliebtes Ausflugsweinlokal gleichen Namens eingerichtet. Und dort gründen Morgenstern und seine Freunde unter dem Motto Per aspera ad astra, über raue Wege zu den Sternen oder mit anderen Worten, vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt. Sie gründen eine Vereinigung, die sie Galgenberg nennen. Sich selbst als die Mitglieder Galgenbrüder und die selbstverfassten Gedichte nennen sie Galgenlieder. All dies Anfängliche, schreibt Morgenstern später, war auf Vortrag und Musik gestimmt, und zwar unter 5 bis 6 Privatpersonen, ohne jeden Gedanken an jemalige Öffentlichkeit. Zunächst sollten sie nichts aus einigen Toren gleich mir selber Vergnügen bereiten. Und bei Hirschfeld liest man es so: Morgenstern brachte die Gedichte auf Zetteln gekritzelt mit. in Gesangbüchern von ganz verschiedener, aber höchst eigenartiger Gestalt. Entweder in ein Hufeisen eingebaut und in einem schwarzen, aufklappbaren Schädel oder sonst wie in verbeultes und vernageltes Blech gebunden. Er leitet die Versammlung in verdunkelten, düsteren Räumen mit einer uralten Schwertklinge, mit Blutrost von zweifelhafter Echtheit und anderen grauslichen Utensilien. Essen und Trinken war die Henkersmahlzeit, die Klingel das arme Sünderglöckchen, der Kellner der Abdecker und die Kellnerin Sophie die Henkersmaid. Die Namen der Geigenbrüder waren dementsprechend. Morgenstern hieß Rabenart, Hirschfeld Verreckerle, Keißler war der Gurgeljochem, es gab den stummen Hannes, den Veitstanz und ähnliches. Die ersten 20 Geigenlieder waren die Originale. Die Einleitung über den Geigenberg hörten wir ja schon. Und nun das Bundeslied. Oh, schauerlicher Lebenswirm, wir hängen hier am roten Zwirn. Die Unge und die Spinne spinnt und schiefe Scheitel kämmt der Wind. Oh, Gräule, Gräule, Wüste, Gräule. Du bist verflucht, so sagt die Eule. Der Sterne Licht am Mond zerbricht, doch dich zerbrach noch immer nicht. O Gräule, Gräule, Wüste, Gräule, hört ihr den Ruf der Silbergäule? Es schreit der Kauz, Padauz, Padauz, da taut's, da graut's, da braut's, da blaut's. Und das herzergreifende Lied an die Kellnerin Sophie voll Liebesschmerz und Liebessehnsucht. Sophie, mein Henkersmädel, komm, küsse mir den Schädel. Zwar ist mein Mund ein schwarzer Schlund, doch du bist gut und edel. Sophie, mein Henkersmädel, komm, streichle mir den Schädel. Zwar ist mein Haupt des Haars beraubt, doch du bist gut und edel. Sophie, mein Henkersmädel, komm, schau mir in den Schädel. Die Augen zwar, die fraß der Aal, doch du bist gut und edel. Die Musik war damals kongenial, wie es heißt, und sozusagen ad hoc von Julius Hirschfeld komponiert. Leider sind die ersten Vertonungen verschütt gegangen, aber wir haben sie auch nicht mehr nötig. Nun das absolute Kultlied, das große La Lu La. Krokloffatzi, nisibi, mimi, saio, kontro, prafriklo, bifzi, bafzi, hula, lemi, quasti, basti, bo. La, lu, la, lu, la, lu, la, lu, la. Hontra, uro, miro, mente, tesco, sus, rü. Ente, pente, laio, lente, kekwas, pupzi, glü. La, lu, la, lu, la, lu, la, lu, la. Si, mamma, kosbalzi, pempo, sitzu, zanku, kai. Majo, mados, pempo, lempo, si, rituri, sei. La. Lalulalula. Es war wirklich fast richtig, falls jemand das auswendig kann. Sie können es nachlesen. Es ist sehr schwer. Wir belassen es aber jetzt erstmal bei diesen drei Liedern, die ja nur im privaten Kreis vorgetragen wurden, erst 10 Jahre später, 1905, in Berlin in Buchform erscheinen. Ebenfalls im Jahr 1895 reist Morgenstern auf die Insel Sylt. Die Nordsee beeindruckt ihn außerordentlich. Hier entwirft er den anspruchsvollen Plan, den 4 Sätzen der Beethovenschen 9. Sinfonie einer eigenen poetischen Sinfonie zu folgen. Das Grundprinzip möge sein, schreibt er, das augenblicklich Persönliche zum zeitlich Folglichen, das zeitlich Folgliche zum ewig Menschlichen zu erheben. Christian Morgenstern ist in seinem Leben sehr viel gereist. Von den Ausflügen als Kind mit den Eltern hörten wir ja schon. In seiner autobiografischen Notiz 1913 schreibt er einmal, ein Jahr vor seinem Tod. Vom Abschluss meiner Schulzeit an begann ein Wanderleben, an dessen Ende ich bis heute noch nicht gelangt bin. Deshalb möchte ich hier eine Tagebuchstelle vorlesen, mit der, wie sein Freund Michael Bauer schreibt, Morgenstern die Grundempfindung seines Lebens ausgesprochen habe. Ich bin wie eine Brieftaube, die man vom Urquell der Dinge in ein fremdes Land getragen und dort freigelassen hat. Sie trachtet ihr ganzes Leben nach der einstigen Heimat. Ruhelos durchmisst sie das Land nach allen Seiten und oft fällt sie zu Boden in ihrer großen Müdigkeit. Und man kommt, hebt sie auf, pflegt sie und will sie ans Haus gewöhnen. Aber sobald sie die Flügel nur wieder fühlt, fliegt sie von neuem fort. Auf die einzige Fahrt, die ihrer Sehnsucht genügt. Die unvermeidliche Suche nach dem Ort ihres Ursprungs. Eine zweite Ursache seines rastlosen Hin- und Herziehens ist natürlich seine Krankheit. Er musste seit 1893, als die Tuberkulose ihn überfallen hatte, trockene, klare, staubfreie Luft finden, die es vornehmlich in den Hochgebirgen gibt. Geht es ihm dann wieder gut, sucht er erneut die Großstädte auf. Auch ist er natürlich gezwungen, immer ausreichend Geld zu verdienen, denn die Kuraufenthalte sind sehr teuer. Und ohne Hilfe liebevoller Freunde hätte er die vielen Kosten im Ganzen wohl überhaupt nicht aufbringen können. Ist er wieder in Berlin, verfasst er für verschiedene Zeitungen, Feuilletons, kleine Abhandlungen und kritische Schriften, vornehmlich eben als Broterwerb. Er schreibt auch Skizzen und Sketche für die Kleinkunstbühne Ernst von Wolzogens, das Überbrettl, nach Nietzsches Übermenschen getauft, und das kleine Theater Schall und Rauch, in dem auch Friedrich Kaisler mitwirkt. In der Skizze Das neue Preislied geht es darum, dem modernsten und innovativsten zeitgenössischen Dichter den Literaturpreis zu verleihen. Ähnlichkeit mit heute sind rein zufällig. Der bis in die letzte Runde vorgedrungene, vielversprechende Literat deklamiert mit tiefem Ausdruck. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie. Weiter kommt er jedoch nicht, denn wütend unterbrechen die Zuschauer dieser völliger Blödsinn und absolut unverständlich, während die Parteigänger ebenso fanatisch beteuern, bis in das Kleinste den ergreifenden Sinn des Gedichtes erfasst zu haben. Erklären, rufen die Preisrichter. Ohne Bedenken willfahrt er. Ich. Ein Ehepaar, nicht wahr? Er, der Hausfreund. Sie, die Gattin zwischen den beiden. Was wird sie tun? Es, das Dämonische, das Heranschleichende. Wir, bleiben wir zwei Gatten zusammen? Ihr, oder gehst du weit mit ihm? Sie, da gehen sie hin, die beiden. Ende. Bravo, überklatschen tausend Hände das gegnerische Gezisch. Und er hatte gewonnen. 1897 bekommt er den Auftrag, zuerst Strindberg aus dem Französischen zu übersetzen. Aus dem Französischen hat er später auch Gedichte Friedrichs des Großen übersetzt. Und dann aufgrund des Erfolges seiner Übersetzungen vor allen Dingen Ibsen, Bjørnson und Hamsun aus dem Norwegischen. Morgenstern, der kein Wort Norwegisch kann, beschäftigt sich nun intensiv mit dem Land der Kultur, der Sprache, sodass Ibsen später als er sein letztes Drama abgeschlossen hatte, schreibt, ich hege den lebhaften Wunsch, dass Herr Christian Morgenstern zu gegebener Zeit die Übersetzung meines neuen Stückes besorgen wird. Er ist ein begabter, wirklicher Dichter. Außerdem ist er vollständig vertraut mit der norwegischen Sprache. Morgenstern hat den 70-jährigen, liebenswürdigen Ibsen in seiner Heimatstadt kennen und sehr schätzen gelernt. Zu seiner Aufgabe als Übersetzer schreibt er einmal, wenn auf Erden ein Dienst geadelt ist, so ist es der, einem Genius zu dienen. Vornehmlich hat Morgenstern in Norwegen Naturgedichte gemacht, aber auch eins, das mich an Rilke erinnert. Eins und alles heißt es. Über dem Gedicht steht die Randnotiz, hab ich sehr gern. Und Hebbel nannte es das kernhafteste Gedicht Morgensterns. Und neben dem Gedicht steht noch gesungen. Meine Liebe ist groß wie die weite Welt und nichts ist außer ihr. Wie die Sonne alles erwärmt, erhält, so tut sie der Welt von mir. Da ist kein Gras, da ist kein Stein, darin meine Liebe nicht wehe. Da ist kein Lüftlein, noch Wässerlein, darin sie nicht zög einher. Da ist kein Tier, vom Mückchen an, bis zu uns Menschen empor, darin mein Herze nicht wohnen kann, daran ich es nicht verlor. Ich trag die Welt in meinem Schoß, ich bin ja selber die Welt. Ich wettre in blitzenden Stürmen los, ich bin der Gestirne Zelt. Meine Liebe ist weit wie die Seele mein, alle Dinge ruhen in ihr. Das ganze Weltall bin ich allein und nichts ist außer mir. Dieses Mückchen erinnert mich an einen kleinen Vers, den ich so wunderbar finde. An eine Fliege heißt er. Du bist zu oft der wundersame Trost von Eingekerkerten gewesen, denke ich, wenn dein Treiben mich erbost. Die Quelle eines kleinen Flusses in Norwegen inspiriert ihn zu folgendem Gedicht. Das ästhetische Wiesel. Ein Wiesel saß auf einem Kiesel inmitten Bach gerieselt. Wisst ihr, weshalb? Das Mondkalb verriet es mir im Stillen. Das raffinierte Tier tat's um des Reimes willen. Es ist für ihn eine außergewöhnlich schöne Zeit in Norwegen, nicht nur durch die Begegnung mit den Großen des Landes, Ibsen, Björnson, Edvard Grieg und Knut Hamsun, auch hatte er sich an eine hübsche junge Norwegerin verliebt. Dagny Fett, der viele innige Gedichte widmet. Doch da Morgenstern sich nicht binden kann und will, geht die Beziehung wieder auseinander. Und er schreibt, nur ein Handkuss, nichts darüber. Denn ich will nicht deine Tränen, will dich einst getröstet wähnen, wenn ich wieder mehr hinüber. Deinen Mund will ich nicht küssen, nüchternes Entsagungswort. Denn du sollst nicht leiden müssen und ich muss wieder fort. Humoristisch sieht er es dann so. Der Tanz. Ein Viervierteschwein und eine Auftakteule trafen sich im Schatten einer Säule, die im Geiste ihres Schöpfers stand. Und zum Spiel der Fiedelbogenpflanze reichten sich die zwei zum Tanze Fuß und Hand. Und auf seinen dreien rosa Beinen hüpfte das Vierviertelschwein graziös. Und die Auftakteule auf ihrem einen wiegte rhythmisch ihr Gekrös. Und der Schatten fiel, der Pflanze Spiel klang verwirrend melodiös. Doch des Schöpfers Hirn war nicht von Eisen. Die Säule schwand, wie sie gekommen war. Und so musste denn auch unser Paar wieder in sein Nichts zurückreißen. Einen letzten Strich tat der Geigerich und dann war nichts mehr zu beweisen. Genauso wenig Liebesglück gibt es in einem anderen Gedicht aus der Zeit in Norwegen, Bim Bam Bo. Ein Glockenton fliegt durch die Nacht, als hätte er Vogelflügel. Er fliegt in römischer Kirchentracht, wohl über Tal und Hügel. Er sucht die Glockentönen Bim, die ihm vorausgeflogen. Das heißt, die Sache ist sehr schlimm, sie hat ihn nämlich betrogen. Oh, komm, so ruft er, komm, dein Bam erwartet dich voll Schmerzen. Komm wieder, Bim, geliebtes Lamm, dein Bam liebt dich von Herzen. Doch Bim, dass ihr es nur alle wisst, hat sich dem Bum ergeben. Der ist zwar auch ein guter Christ, allein das ist es eben. Der Bam fliegt weiter durch die Nacht, wohl über Wald und Lichtung. Doch ach, er fliegt umsonst, das macht, er fliegt in die falsche Richtung. Diese falsche Richtung war wohl doch die richtige für Morgenstern. Er hatte Sehnsucht nach seiner Heimat. 1898 schreibt er aus Norwegen an Deutschland. Da schläfst du nun in dunklen Fernen. Ich aber wache in der Nacht und träume zu den klaren Sternen, was meine Seele glücklich macht. Du großes Volk, für das ich dichte, du meiner Liebe höchstes Gut, wohin sich auch mein Denken richte, ich bleibe Blut von deinem Blut. Und mag ich auch mit Haupt und Herzen im Unbegrenzten mich ergeben, es wird mich doch in Lust und Schmerzen wohl niemand so wie du verstehen. Zurück in Berlin wohnt er ausnahmsweise einmal ganze 10 Monate am Stuttgarter Platz, wo heute tatsächlich eine Gedenktafel angebracht ist. Er schreibt einige Grotesken und Parodien für das Überbrettel und die Kleinkunstbühne Schall und Rauch. Zum Beispiel Egon und Emilie, kein Familiendrama. Die Bühne stellt einen behaglichen Wohnraum dar, links ein Ofen mit einer Bank, in der Mitte ein runder Tisch, Fenster und Türen. Emilie, Egon an der Hand, ziehend ins Zimmer. Hier rein, mein geliebter Egon. Ach, wie bin ich glücklich. Wie ist deine Emilie so glücklich? Sie sieht ihn mit strahlenden Augen an. Aber du sagst ja gar nichts. Egon setzt sich auf das Sofa und schweigt. Hast du gar kein Wort für unser Glück? Aber freilich, sie stockt, Egon schweigt. Du bist mir noch böse. Nicht wahr, mein Egon? Du zürnst mir noch. Egon schweigt. Ich hätte mir das sagen sollen. Ich hätte es voraussehen sollen, ich Elende. Aber mein Gott, es ist doch noch nicht alles verloren. Nicht wahr, Egon? Sie springt auf in gesteigerter Angst. Nicht wahr, Egon? Egon schweigt. Oh, ich beschwöre dich. So sprich doch nur ein Wort. Nur ein einziges kleines Wort. Egon schweigt. Ja, beim ewigen Gott, ist es denn so etwas Riesenhaftes, was ich da verlange? Nein, er bitte, er flehe. Ich will ja nicht deine Verzeihwote, dein Verstehen. Nein, noch lange nicht. Dazu haben wir noch 5 Akte Zeit. Aber nur einen Anknüpfungspunkt gib mir doch. Irgendeine Replik wirst du mir doch nicht verweigern. Egon schweigt. Egon? Egon? Egon! Egon schweigt. Weißt du auch, Schändlicher, dass dies mein Tod ist? Dass ich nun keine Figur mehr werden kann infolge deines verruchten Schweigens? Dass ich jetzt wieder hinweggehen muss von diesen Brettern? Hinaus ins namenlose Nichts, ohne gespielt, ohne gelebt zu haben? Sie sieht auf die Uhr und wartet 5 Minuten. Keine Antwort, kein unartikulierter Laut, nicht aber ein Blick. Stein, Stein, Eisen. Grausamer, der du mich um eine Rolle gebracht hast. Unnatürlicher Mensch, der du hier ein Familiendrama an seinen Windeln erwirkst. Er ist stumm, er bleibt stumm. Ich gehe. Nun, so falle dein Vorhang wieder kaum, dass du dich erhoben hast. So geht dann, ihr lieben Leute, nach Hause. Ihr seht, ich tat mein Möglichstes. Alles umsonst. Der Unmensch will kein Drama. Er will seine Ruhe haben. Lebt wohl. Ab. Egon erhebt sich. Sehr richtig. Ich will meine Ruhe haben. Ich will kein Familiendrama. Um euren Willen, liebe Zuschauer, sollte ich diesem Wasserfall von Weibe durchaus zu Willen sein? Um eurer schönen Augen willen mich mit ihm in ein endloses Geschwätz verwickeln? Ich denke gar nicht daran. Geht jetzt nur heim und kommt zu der Erkenntnis, dass ihr heute zum ersten Mal in eurem Leben auf der Bühne einen wahrhaft vernünftigen Mann gesehen habt. Einen Mann, der das Sprichwort Reden ist Silber, Schweigen ist Gold nicht nur im Munde führt, sondern furchtlos befolgt. Lebt wohl. Ab. Pause. bleiben wir noch auf der literarischen Kleinkunstbühne mit einem geradezu hellseherischen Kurzdrama aus dem Jahre 1907. Es heißt Europäisches Konzert. Erstes Bild. Ein Esel, schimmernd gerüstet, begibt sich großen Schritts und erhobenen Hauptes aufs Glatteis, um dort vor aller Welt zu tanzen. Zweites Bild. Der Esel stürzt auf dem Glatteis jämmerlich hin und bricht Arme und Beine. Drittes Bild. Der Esel im Krankenhaus lernt unter vielen Schmerzen das Nachdenken. Und so wandelt er sich langsam aus einem Asinus rudis, einem ungebildeten Esel, in ein Asinus sapiens, einen gebildeten Esel. Asinus sapiens. Viertes Bild. Im Verlauf der Jahre schenkt ihm sein Weib noch einmal ein Kind. Nach langem Erwägen und Selbstprüfen beschließen die beiden, den Versuch zu wagen, es Homo zu taufen. Aber nicht nur die europäischen Esel gehen aufs Eis, auch ganz unsichtbare Wesen, die man gerade noch, wenn man sich sehr anstrengt, hören kann. Ein Seufzer lief Schlittschuh auf nächtigem Eis und träumte von Liebe und Freude. Es waren im Stadtwall und schneeweiß glänzten die Stadtwallgebäude. Der Seufzer dacht an ein Meidelein und blieb erglühend stehen. Da schmolz die Eisbahn unter ihm und er sank und ward nimmermehr gesehen. Gegen diese einfachen Gemüter, europäischer Esel oder städtischer Seufzer, nun der Gaul, der philosophische, der versucht einzudringen in die Rätsel des Lebens. Ich bin zwar nur ein Droschkengaul, doch philosophisch regsam. Der Fresser hängt mir kaum ums Maul, so werd ich überlegsam. Ich schwenk ihn her, ich schwenk ihn hin, und bei dem trauten Schwenken geht mir so manches durch den Sinn, woran nur Weise denken. Ich bin zwar nur ein Droschengaul, doch sann ich oft voll Sorgen, wie ich den Hafer brecht ins Maul, der tief im Grund verborgen. Ich schwenkte hoch, ich schwenkte tief, bis mir die Ohren klangen, was dort in Nacht verschleiert schlief, ich konnt es nicht erlangen. Ich bin zwar nur ein Droschengaul, doch mag ich Trost nicht missen und sage mir, so steht es faul mit allem Erdenwissen. Es frisst im Weisheitsfuttersack wohl jeglich Maul ein Weilchen, doch nie erreicht's, o Schabernack, die letzten Bodenteilchen. Der Droschengaul erinnert natürlich wieder an Berlin. Christian Morgensterns Beziehungen zu Berlin waren ziemlich schwankend. Einerseits hat er sich in der jungen Reichshauptstadt und in seinen Künstlerkreisen sehr wohl gefühlt. Er schreibt, Berlin ist die Zentrale für alles Aufstrebende, alles Triebkräftige, alles Eigenartige. Und so kleine Gedichte wie Aus stillen Fenstern sind ihm möglicherweise bei den Wanderungen durch die Hauptstadt eingefallen. Aus stillen Fenstern. Wie oft wirst du gesehen aus stillen Fenstern, von denen du nichts weißt? Durch wie viel Menschengeist magst du Gespenstern? Nur so im Gehen. Und vielleicht das gerade in Berlin bei Nacht. Ich liebe dich bei Nebel und bei Nacht, wenn deine Linien ineinander schwimmen. Zumal bei Nacht, wenn deine Fenster glimmen und Menschheit dein Gestein lebendig macht. Was wüst bei Tag, wird rätselhaft im Dunkel. Wie Seelenburgen stehen sie mystisch da, die Häusereien mit ihrem Lichtgefunkel. Und Einheit ahnt, wer sonst nur Vielheit sah. Der letzte Glanz erlischt in blinden Scheiben. In eine Schachtel liegt ein Spiel geräumt. Gebändigt ruht ein ungestümtes Treiben. Und heilig wird, was so voll Schicksal träumt. Andererseits bedrückt ihn in der Hauptstadt besonders die Gehaltlosigkeit der Menschen im Denken und dem Fühlen. Und so sagt er, ganz kurz, aber gar nicht so fein, an Berlin. Wie ich dich hasse und alle, die in dir hausen, diese kompakte Masse elender Banausen. Nachdem Morgenstern im Sommer 1900 in Berlin-Schlachtensee wegen eines erneuten Ausbruchs der Krankheit in ein Sanatorium muss, geht er im Herbst auf Anraten der Ärzte nach Davos. Er ist jetzt knapp 30 Jahre alt. Seine ernsten Gedichte sind getragen von tiefer Liebe und innigsten Empfindungen, sind aber auch von leiser Schwermut überschattet. Obwohl er sich schon früh Nietzsches Forderung zu eigen gemacht hat, wirf den Helden in deiner Seele nicht weg, halte heilig deine höchste Hoffnung. Im Volkston singt er nun das Lied vom guten Helden. Es kommt der Schmerz gegangen und streicht mir über die Wangen wie seinem liebsten Kind. Da tönt mein Stimm gebrochen, doch meines Herzens Pochen verzagt nicht so geschwind und gab die böse Stunde noch gerne von sich Kunde. Mein Herz ist fromm und fest. Ich bin ein guter Helde. Mein Lachen zieht zu Felde und sie ist der Rest. Dass für ihn Lachen oder Schmunzeln siegen heißt, hat er ja mit vielen großen Humoristen gemeinsam, mit Wilhelm Busch, Wilhelm Raabe, Peter Hossiger, Robert Gernhardt oder auch Loriot. Zum Galgengedicht Mopsenleben erscheint vor meinem geistigen Auge eigentlich immer eine Zeichnung von Loriot. Es sitzen Möpse gern auf Mauerecken, die sich ins Straßenbild hinaus erstrecken, um von Soutanen vorteilhaften Posten die bunte Welt gemächlich auszukosten. O Mensch, lieg vor dir selber auf der Lauer, sonst bist du auch ein Mops nur auf der Mauer. Der Mops hatte sich also auf dem ihm richtigen Ort bequem gemacht. Bei Moon ist das nicht so ganz der Fall. In der Bahnhofshalle, nicht für es gebaut, geht ein Huhn hin und her. Wo ist der Stationsvorsteher? Wird dem Huhn man nichts tun? Hoffen wir es. Sagen wir es laut, dass ihm unsere Sympathie gehört, selbst an dieser Stätte, wo es stört. Alle Menschen sind gleich, das wissen wir. Aber wie ist das eigentlich bei den Schweinen? Ein Wildschwein und ein Zahmschwein sahen sich an durch eines Zaunes Zahn. Das Zahmschwein, anders als das Wild, hielt jenes für sein Spiegelbild. Hinwieder dies verächtlich spie auf sein rasiertes Vis-à-vis. Das Zahmschwein wandte sich empört, aus seiner Illusion gestört. Die Wildsau lief berechtigt stolz ins nächstgelegene Unterholz. Die vielen humoristischen Tiergeschichten und Tiergedichte zeigen diese außergewöhnliche Beziehung Morgensterns zu allen Lebewesen. Unnützes Mästen und Töten von Tieren lehnte er ab. 1909 wurde er Vegetarier. Aber auch die Empfehlung von fleischloser Kost für sämtliche Lebewesen dieser Erde hat er aufs Korn genommen. Der Hecht. Ein Hecht, vom heiligen Anton bekehrt, beschloss samt Frau und Sohn, am vegetarischen Gedanken moralisch sich emporzuranken. Er aß seit jenem nur noch dies, Seegras, Seerose und Seegries. Doch Gries, Gras, Rose floss, o Graus, entsetzlich wieder hinten aus. Der ganze Teich ward angesteckt, 500 Fische sind verreckt. Doch Sankt Anton, gerufen eilig, sprach nichts als heilig, heilig, heilig. Bleiben wir kurz beim nassen Element, das Wasser. Ohne Wort rinnt das Wasser immer fort. Andernfalls, spreche es doch nichts anders als Bier und Brot, lieb und treu, und das wäre auch nicht neu. Dieses zeigt, dass das Wasser besser schweigt. Ab 1901 beschäftigte er sich mit den Schriften des Orientalisten und deutschen Kulturphilosophen Paul de Lagarde, der wie Nietzsche das in äußerlicher Reichsbegeisterung schwelgende Deutschland verurteilt und eine Rückbesinnung auf die deutsche geistige Kultur fordert. Lagarde wäre so Morgenstern fähig gewesen, dem Bismarckreich die Seele einzuhauchen. Aus Morgensterns biografischer Notiz: Das Jahr 1901 sah mich über den deutschen Schriften Paul de Lagardes. Erschien mir, Wagner war mir damals durch Nietzsche entfremdet, als der zweite maßgebende Deutsche der letzten Jahrzehnte zu sein. Wozu denn auch stimmen mochte, dass sein Volk leider seinen Weg ohne ihn gegangen ist. Noch 6 Jahre drauf, also 1907, als Morgenstern auf der nordfriesischen Insel Föhrwald, schreibt er in sein Tagebuch: Zu Niblum will ich begraben sein, am Saum zwischen Marsch und Geest. Zu Niblum will ich mich rasten aus von aller Gegenwart und schreib mir dort auf mein steinern Haus nur den Namen und lest Lagarde. Ja, nur die zwei Dinge, klein und groß, diese Bitte und dann meinen Namen bloß, nur den Namen und lest Lagarde. Das Inselchen Mutterland dort, nein, das will ich nicht verschmähen. Holt mich noch dort bald die Nordsee heim, mit steilen, stürzenden Seen. Das Muttermeer, die Mutterflut, oh, wie sie so gut da drunten ruht, tief fern vom deutschen Geschehen. 1902 reist er von seinem Erholungsort Arosa in der Schweiz nach Portofino in Italien, wo er eine junge Dänin kennenlernt und frohe Tage mit ihr verlebt. Wieder kann und will er sich nicht binden, aber er sagt: Ich will nicht von lieben Menschen gehen, ohne ihnen etwas von meinem Herzblut gegeben zu haben. Und er schreibt im Nachklang zu dieser Begegnung dieses kleine Gedicht: Schauder. Jetzt bist du da, dann bist du dort. Jetzt bist du nah, dann bist du fort. Kannst du es fassen? Und über eine Zeit gehen wir beide in die Ewigkeit. Dahin, dorthin. Und was blieb? Komm, schließ die Augen und hab mich lieb. Die überwältigenden Eindrücke in Italien, besonders in Florenz, lassen ihn 1902 eine Renaissance-Trilogie planen. Ein erneuter schwerer Ausbruch der Krankheit macht aber alle diese Pläne zunichte. Und er muss zur Erholung in die Schweiz zurück. Wie oft hat er in seinem Leben wohl dieses Gefühl, dieses Erlebnis einer Genesung gehabt, das er so beschreibt? Wenn nach der Schwäche, die mich jüngst befiel, die Lebenskraft aufs Neue mir zurückrinnt, heiliger Augenblick, köstliche Fülle des Seins. Der Zukunft Mantel auseinanderflatternd, in morgenrötender Nacktheit, Weib, erhabenes Leben, Geliebtes, tausendmal küsse ich dich noch. Zusätzlich zu seinem immerwährenden gesundheitlichen Auf und Ab hat ihn die Geldnot nie verlassen. Die Sorge um die nackte Existenz war sein ständiger Begleiter. So sind die Aufträge, Ibsen, Hamsun und Björnson zu übersetzen, nicht nur Freude, sondern überlebensnotwendig für ihn. Den Winter 1902/3 verlebt er in Rom. Er schreibt: Oh, wie liebe ich dieses erste Bekanntwerden mit neuen Menschen, Dingen, Verhältnissen. Ist es nicht die Blume des Lebens? Schenkt er nicht Wunder, jeder neue Tag? Hat er nicht jedes Mal etwas von einer neuen Liebe? Wie süß ist alles erste Kennenlernen. Du lebst so lange nur, als du entdeckst. Doch sei getrost, unendlich ist der Text und seine Melodie gesetzt aus Sternen. 1903 kehrt er nach Berlin zurück. Er arbeitet als Dramaturg bei Felix Bloch-Erm und als Lektor beim Kassierer Verlag, wo unter seiner Leitung eine Zeitschrift Theater herausgegeben werden soll. Sein Freund Ephraim Frisch erzählt, vor allem war es alles falsch übersteigerte auf dem Theater, alles nur auf die Nerven wirkende, jede Wirkung nur des äußeren Zaubers, wogegen er sich auflehnte. Wohl stimmte er der Forderung der neuen Schönheit zu, im Gegensatz zum naturalistischen Theater, aber die Wirkung sollte aus einem inneren Ausdrucksreichtum kommen. Der Sinn für das Schöne zeigt sich auch in seinen humoristisch-grotesken Liedern. Die Rehlein bilden zur Nacht, hab acht. Halb neun, halb zehn, halb elf, halb zwölf. Sie falten die kleinen Zehlein, die Rehlein. Und was kann es Schöneres geben als diesen Vogel? Die Möwen sehen alle aus, als ob sie Emma hießen. Sie tragen einen weißen Flaus, sind mit Schrot zu schießen. Ich schieße keine Möwe tot. Ich lasse sie lieber leben und füttere sie mit Roggenbrot und rötlichen Ziehbeben. Oh Mensch, du wirst nie nebenbei der Möwe Flug erreichen, sofern du Emma heißt es sei, zufrieden ihr zugleich. Im Sommer 1905 beschäftigt Morgenstern der Plan, Berliner Monatshefte herauszugeben, die er der Dürfer nennen wollte. Denn in ihnen sollte alles Wünschenswerte rückhaltlos gesagt werden dürfen. Die entgegengesetzten Meinungen sollten zu Wort kommen. Eine Massenverbreitung der billigen Hefte sollte nach Art der Flugblätter erfolgen. Da aber setzt erneut die Krankheit ein und durchkreuzt alle Pläne. Das alte Übel ist wieder am Werk, schreibt er. Aber ich bin unbewegt. Größer noch als die Sinnlosigkeit des Schicksals ist seine Gerechtigkeit. Doch während seines Sanatoriumsaufenthaltes in Wyk auf Föhr an der Nordsee klagt er über den Verlust seiner geistigen Spannkraft, dass er sich nicht einmal aufraffen könne, seine letzten Gedichte zu ordnen, aber dass er diesen Sachen auch nicht mehr viel Wert beilege. Ich muss sagen, dass mir dieses Versmachen auf die Dauer nicht genügt, schreibt er. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass die Flügel sozusagen nicht durchbrechen wollen. Vielleicht sind sie gar nicht da. Vielleicht sind es äußere Verhältnisse. Am wahrscheinlichsten sind sie zu gebrechlich, um für die Realität zu taugen. Jedenfalls warte ich noch auf mich. Kenne man jetzt noch nicht als Ziel an. Den Freunden ruft der ewige Wanderer, wie er sich selbst nennt, die Bitte zu: O Freunde, liebt mich nicht. Niemals den, der ich bin. Doch was ich werden möchte, das liebt an mir. Und der Erkenntnissucher lebt weiter sein Leben ohne Antwort. Meine Gedanken stürzen auf eine Wiese. Da hängen vom blauen Himmel 1000 Seile herunter. Und meine Gedanken, wie ungestüme Knaben, ziehen, zerren, reißen an den Seilen. Und läuten 1000 Glocken droben im Himmel. Ich sitze in der Dämmerung und warte auf Antwort. Ich habe geläutet mit 1000 Glocken. Es haben die Wellen des himmlischen Äthers geschwungen, gefiebert von meinem Läuten. Hat es niemand gehört auf der weiten Erde? Niemand gefühlt diesen Sturm meiner Seele, diesen Ruf meines Lebens? So hockt ein Mensch in der Dämmerung. Alle seine Gedanken stehen um ihn wie ungewisse Kinder. Nun, Vater, und wartet, wartet, wartet. Aus dem Jahre 1902 stammt dieser Satz. Ich habe die Welt zu Flugsand zerdacht, doch konnte ich das Kind in mir nicht töten. So habe ich es endlich kaum weitergebracht als zum Schnitzen von Weidenflöten. Seine Kinder, die Galgenlieder, kommen nun 1905 in Berlin auf den Markt. Sie waren, wie gesagt, 1895 als Studentenulke im privaten Kreis entstanden und dann stetig erweitert worden. Morgenstern hatte sie nach Nietzsche dem Kind im Manne gewidmet. In jedem Menschen ist ein Kind verborgen, sagt Morgenstern. Das heißt Bildnertrieb und will als liebstes Spiel und Ernstzeug nicht das bis auf den letzten Rest nachgearbeitete Miniaturschiff, sondern die Walnussschale mit der Vogelfeder als Mast und dem Kieselstein als Kapitän. Die erste Auflage wird völlig unterschiedlich beurteilt. Die einen halten die Gedichte für Parodien moderner Lyrik, die anderen empfangen sie mit lautem Hallo als sogenannten höheren Blödsinn. Der dritte Teil, der düstere, spricht dem Verfasser jede Selbstkritik, jeden Geschmack und jeden Wert ab. Morgenstern selbst schreibt: Die Galgenpoesie ist ein Stück Weltanschauung. Es ist die skrupellose Freiheit des Ausgeschalteten, des Entmaterialisierten, die aus ihr spricht. Man weiß, was ein Mulus ist. Ein Mulus ist die bemerkenswerte Zwischenstufe zwischen Schulbank und Universität. Nun wohl, ein Galgenbruder ist die beneidenswerte Zwischenstufe zwischen Mensch und Universum. Nichts weiter. Man sieht vom Galgenberg die Dinge anders. Man sieht andere Dinge als andere. Man sieht zum Beispiel ein Knie. Ein Knie geht einsam durch die Welt. Es ist ein Knie, sonst nichts. Es ist kein Baum, es ist kein Zelt. Es ist ein Knie, sonst nichts. Im Kriege ward einmal ein Mann erschossen um und um. Das Knie allein blieb unverletzt, als wär's ein Heiligtum. Seitdem geht's einsam durch die Welt. Es ist ein Knie, sonst nichts. Es ist kein Baum, es ist kein Zelt. Es ist ein Knie, sonst nichts. Morgenstern hatte die unnachahmliche Art, aber auch grandiose Fähigkeit, Probleme sehr schnell zu lösen. Im nächsten Fall in 6 Zeilen. Der 12.11 kam auf sein Problem und sprach: Ich heiße unbequem, als sie sich etwa 3, 4 statt 7, Gott verzeih mir. Und siehe da, der 12.11 nannte sich von jenem Tag ab 23. Zu den 3 folgenden, nicht ganz leicht zu interpretierenden Gedichten hat Morgenstern selbst unter dem Decknamen Frau Dr. Gundula Müller, Gattin des Dr. Phil Jeremias Müller, eine erhellende, gemeinverständliche Anmerkung beigefügt, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Der Würfel. Ein Würfel sprach zu sich: Ich bin mir selbst nicht völlig zum Gewinn. Denn meines Wesens 6. Seite, und sei es auch ein Auge bloß, sieht immer da statt in die Weite der Erde ewig dunklen Schoß. Als dies die Erde drauf erruhte, vernommen, war ihr schlimm zumute. Du Esel, sprach sie, ich bin dunkel, weil dein Gesäß mich just bedeckt. Ich bin so licht wie ein Karfunkel, so weil du dich hinweggefleckt. Der Würfel, innerlichst beleidigt, hat sich nicht weiter darauf verteidigt. Anmerkung. Beide übertreiben den Tatbestand oder nehmen ihn doch jedenfalls zu tragisch. Der Würfel jedoch, wie ein zwar weltfremder und vergrübelter, aber dabei doch durchaus feingebildeter Geist, während die Erde wie ein Waschweib schimpft. Ein leider auch im bürgerlichen Leben häufig wiederkehrender Vorgang. Das Lied vom blonden Korken. Ein blonder Korken spiegelt sich in einem Lacktablett. Allein, er sieht sich dennoch nicht, selbst wenn er Augen hätte. Das macht dieweil er senkrecht steigt zu seinem Spiegelbild. Wenn man ihn freilich seitwärts neigt, zerfällt, was oben gilt. O Mensch, gesetzt du spiegelst dich im, sagen wir, im All, unsenkrecht, wärst du da nicht ganz in dem gleichen Fall? Anmerkung: Wer dieses Lied nicht sogleich begreift, der nehme einen Korken, versehe ihn unten mit etwas erweichtem Bienenwachs und drücke ihn gegen den nächstbesten Wandspiegel, sodass er auf dessen Fläche kleben bleibt. Hierauf rücke er sich einen Sessel davor, setze sich in denselben und fühle sich in die Sache hin. Die Weste. Es lebt in Süditalien eine Weste, an einer Kirche dämmerigem Altar. Versteh mich recht, noch dient sie Gott aufs Beste. Doch wie in Adam schon Herr Schulze war, zum Beispiel bloß, so steckt in diesem Reste Brokat voll Silberblümlein wunderbar schon heut der krause Übergang verborgen vom Geist von gestern auf den Wanst von morgen. Anmerkung: Man weiß eine, wie große Rolle heute die Herrenweste spielt und danach viel größere Italien als Trödelladen Europas. Und in der Tat hat es viel für sich, eine Kultur, die man nicht in sich trägt, wenigstens über den Magen, um die Rippen zu tragen. Die Geigenlieder werden äußerst schnell von den Lesern angenommen, sodass schon ein Jahr später eine zweite Auflage erscheint. Aber 1905 muss Morgenstern auch wieder seiner Krankheit Tribut zollen. Der Aufenthalt auf Föhr sollte seine Gesundheit stärken, doch vergebens. Im Winter ist er gezwungen, sich in ein Sanatorium in Birkenwerder bei Berlin zu begeben. Diese Zeit, Morgenstern ist 34 Jahre alt, fällt seine Hinwendung zur Mystik. Er beginnt das Tagebuch eines Mystikers, dessen Sinnsprüche, Aphorismen, Notizen und Verse erst 1918 im Band Stufen veröffentlicht werden. 1906 erscheint dann der lyrische Band Melancholie. Hier drei kurze Gedichte. Ein Lächeln irrt verflogen durch einen lauten Saal, bis es auf einem Bogen von schillerndem Opal sein kleines Leben endet, den letzten Blick noch matt zu der herabgewendet, die es verloren hat. Zwei ungeborene Seelen sitzen im Geisterbau. Sie schmiegen sich aneinander im tiefsten Lebenstraum. Wer bist du? So fragt sacht ihr heimlichstes Gelüst. Ein Lächeln, das nicht gelacht, und ein Kuss, der nicht geküsst. Nachts im Wald. Bist du nie des Nachts durch Wald gegangen, wo du deinen eigenen Fuß nicht sahst? Doch ein Wissen überwand dein Bangen, dich führt der Weg. Hält dich Leid und Trübsal nie umfangen, dass du zitterst, welchem Ziel du nahst? Doch ein Wissen übermannt dein Bangen, dich führt dein Weg. Und wieder muss Morgenstern reisen. Die Sehnsucht nach neuem Unbekannten und die ständige Suche nach einem Ort, der seiner Gesundheit zuträglich sein könnte. Tirol, Meran, 1907 sein Vigilio am Gardasee, die Schweiz. Und gleichzeitig die nie enden wollende Schaffenskraft und Schaffensdrang. Freude. Zahllose Briefe, kritische Schriften, Aphorismen und Epigramme, ernste und humoristische Lyrik. Der Werwolf. Der Werwolf eines Nachts entwich von Weib und Kind und sich begab an eines Dorfschullehrers Grab und bat ihn, bitte, beuge mich. Der Dorfschulmeister stieg hinauf auf seines Blechschilds Messingknauf und sprach zum Wolf, der seine Pfoten geduldig kreuzte vor dem Toten. Der Werwolf, sprach der gute Mann, des Weswolfs, Genitiv sodann. Dem Wemwolf, Dativ, wie man's nennt. Den Wemwolf, damit hat's ein Ende. Dem Werwolf schmeichelten die Felle, er rollte seine Augenbälle. Indessen bat er, füge doch zur Einzahl auch die Mehrzahl noch. Der Dorfschulmeister aber musste gestehen, dass er von ihr nichts wusste. Zwar Wölfe gäb's in großer Schar, doch wer gäb's nur im Singular. Der Wolf erhob sich tränenblind. Er hatte ja doch Weib und Kind. Doch da er kein Gelehrter eben, so schied er dankend und ergeben. Es war einmal ein Lattenzaun mit Zwischenraum hindurchzuschauen. Ein Architekt, der dieses sah, stand eines Abends plötzlich da und nahm den Zwischenraum heraus und baute draus ein großes Haus. Der Zaun dessen stand ganz dumm mit Latten ohne was herum. Ein Anblick grässlich und gemein. Drum zog ihn der Senat auch ein. Der Architekt jedoch entfloh nach Afri-Ot-Americo. Reich sind seine Geigenlieder an Wortschöpfungen und Namenserfindungen. Die Sprache wird in ein neues Licht gerückt. Nietzsche hatte die Umwertung aller Werte gefordert. Morgenstern wollte einmal eine Umwortung aller Worte. Das Wort Philister zum Beispiel heißt umgewortet viel ist er, viel liest er, wie liest er. Auch die seltsamsten Wortverschmelzungen gibt es bei ihm. An Friedrich Kaiser schreibt er, du bist ein Gymnaseweiß, mein Lieber. Er verurteilt den Charlatanismus auf der Bühne. Er findet das Dilettalent oder das Simbild, das so zu maßen wesentiell ist und ein Simmel eins im Simmel eins sein Wesenstel gefunden haben könnte. Auch einen Liebeskompass sollte es geben, damit man nicht gar zu tränensächsisch wird. Sein Spaß an der Sprachkritik entstammt zum Beispiel das Gedicht Die Westküsten. Die Westküsten traten eines Tages zusammen und erklärten, sie seien keine Westküsten, weder Ostküsten noch Westküsten, dass sie nicht wüssten. Sie wollten wieder ihre Freiheit haben und für immer das Joch des Namens abschütteln, womit eine Horde von Menschenbütteln sich angemaßt habe, sie zu begaben. Doch wie sich befreien, wie sich erretten aus diesen widerwärtigen Ketten? Ihr Westküsten, fing einer an zu spotten, gedenkt ihr den Menschen etwa an auszurotten? Und wenn schon, rief eine andere schrill, wenn ich seine Magd nicht mehr heißen will? Dann blieben aber immer noch die Atlanten, meinte eine von den asiatischen Tanten. Schließlich, wie immer in solchen Fällen, tat man eine Resolution aufstellen. 500 Tintenfische wurden aufgetrieben. Mit ihnen wurde Folgendes geschrieben. Wir Westküsten erklären hiermit einstimmig, dass es uns nicht gibt und zeichnen hochachtungsvoll die Vereinigten Westküsten der Erde. Nun wollte man, dass dies verbreitet werde. Sie riefen den Walfisch, doch er tat's nicht achten. Sie riefen die Möwen, doch die Möwen lachten. Sie riefen die Wolke, doch die Wolke vernahm nicht. Sie riefen, ich weiß nicht was, doch ich weiß nicht was kam nicht. Ja, wieso denn, wieso? Schrie die Küste von Ecuador. Wärst du etwa kein Walfisch, du grober Tor? Sehr richtig, sagte der Walfisch mit vollkommener Ruhe. Dein Denken, liebe Küste, dein Denken macht mich dazu. Da war es den Küsten, als sehen sie sich im Spiegel. Ganz seltsam erschien ihnen plötzlich ihr Gewiegel. Still schwammen sie heim, eine jede nach ihrem Land und ihre Resolution.
Pipi?
Unversandt. Und immer wieder muss Morgenstern Berlin mit einem milderen Klima vertauschen. Er wählt 1908 wieder Meran, unterbricht aber den Aufenthalt dort durch mehrfache Reisen in die Schweiz, nach München und auch nach Dreikirchen, wo er die 29-jährige Margareta Gosebruch von Lichtenstern kennen und lieben lernt. Er selbst ist jetzt 37 Jahre alt. Sie wird ihm eine all seine künstlerischen und weltanschaulichen Ideen miterlebende Freundin und Lebensgefährtin. Es ist Nacht. Und mein Herz kommt zu dir. Hältst nicht aus. Hältst nicht mehr aus bei mir. Legt sich dir auf die Brust wie ein Stein. Singt hinein zu dem Deinen hinein. Dort erst kommt es zur Ruhe. Liegt am Grund seines ewigen Du. Die Liebe führt zu einer Periode noch reicherer Produktivität. Morgenstern dichtet fast ohne Pause. 14 mal 14 Sonette nimmt er sich vor. Römische Dithyramben, Romanpläne, ernste und wie immer auch kleine, heitere, groteske Stücke. Da schreibt er einmal an Friedrich Kaisler: Heute Morgen fiel mir mitten in lauter Subtilitäten folgendes Geigenlied aus der linken Schläfe. Der Schnupfen. Ein Schnupfen hockt auf der Terrasse, auf das er sich ein Opfer fasse, und stürzt alsbald mit großem Grimm auf einen Menschen namens Schrimm. Paul Schrimm erwidert prompt Pitsche und hat die drauf bis Montag früh. Und Morgenstern setzt hinzu: Dies ist nun so meine Art, Menschen in die Literatur zu schmuggeln. Palmström, Paul Schrimm, nächstens formiere ich Dünzeldorf. Nun aber erst einmal Palmström und sein Freund von Korff. Von Korff ist wie Palmström und alle anderen natürlich eine Erfindung der morgensternschen Fantasie. Korff ist aber auch in dieser Gestalt nur ein Geist. Ein körperloses Wesen, das nur so heißt, weil es den Freund Palmström als Reim in ein böhmisches Dorf begleitet hatte. Palmström, ein ewig staunendes großes Kind, das sich seine Fantasie- und Empfindungswelt durch nichts begrenzen lässt. Und beide sind quasi die Zauberer, die Morgensterns unerfüllbare Wünsche verwirklichen. Palmström steht an einem Teiche und entfaltet groß ein rotes Taschentuch. Auf dem Tuch ist eine Eiche dargestellt, so wie ein Mensch mit einem Buch. Palmström wagt nicht, sich hineinzuschneuzen. Er gehört zu jenen Käuzen, die oft unvermittelt nackt Ehrfurcht vor dem Schönen packt. Zärtlich faltet er zusammen, was er eben erst entbreitet, und kein Fühlender wird ihn verdammen, weil er ungeschneuzt entschreitet. Palmström kennt auch keine Verbitterung über den Unverstand und die Ungerechtigkeit der Welt, weil, so schließt er messerscharf, nicht sein kann, was nicht sein darf. Und wenn das, was nicht sein darf, ihm gleichwohl widerfährt, so ist es halt eine unmögliche Tatsache. Palmström, etwas schon an Jahren, wird an einer Straßenbeuge und von einem Kraftfahrzeug überfahren. Wie wahr, spricht er sich erhebend und entschlossen weiterlebend, möglich, wie dies Unglück, ja, dass es überhaupt geschah. Ist die Staatskunst anzuklagen in Bezug auf Kraftfahrwagen? Gab die Polizeivorschrift hier dem Fahrer freie Trift? Oder war vielmehr verboten, hier Lebendige zu Toten umzuwandeln? Kurz und schlicht, durfte hier der Kutscher nicht? Eingehüllt in feuchte Tücher prüft er die Gesetzesbücher und ist alsobald im Klaren, Wagen durften dort nicht fahren. Und er kommt zu dem Ergebnis, nur ein Traum war das Erlebnis, weil, so schließt er messerscharf, nicht sein kann, was nicht sein darf. Sein Freund von Korff ist, wie gesagt, nur ein Geistwesen mit einer außerordentlichen Erfindungsgabe. Zum Beispiel, Korff erfindet eine Art von Witzen, die erst viele Stunden später wirken. Jeder hört sie an mit Langeweile. Doch als hätte ein Zunder still geglommen, wird man nachts im Bette plötzlich munter, selig lächelnd, wie ein satter Säugling. Für von Korff gibt es keine unlösbaren Rätsel, keine bedeutenden Probleme. Er findet immer den einfachsten Ausweg, die vollkommenste Lösung. So hier. Korff trifft oft Bekannte, die voll Sorgen wegen der sogenannten Völkerhändel. Er rät, lesen Sie doch die Zeitung von übermorgen. Wenn die Diplomaten im Frühling raufen, nimmt man einfach eine Zeitung vom Herbst zur Hand. Und er sieht daran, wie alles abgelaufen. Auch Nahrungssorgen wird es nicht mehr geben, seit es die Korffsche Mittagszeitung gibt. Korff erfindet eine Mittagszeitung, welche, wenn man sie gelesen hat, ist man satt. Ganz ohne Zubereitung irgendeiner anderen Speise. Jeder auch nur etwas weise hält das Blatt. Für sich selbst erfindet er eine bestimmte Art von Brillen, denn Korff liest gerne schnell und viel. Darum widert ihn das Spiel all des 12-mal unerbetenen, ausgewalzten, breitgetretenen, meistens in 6 bis 8 Silben völlig klar gemacht. Und in ebenso vielen Sätzen lässt sich Bandwurm Weisheit schwätzen. Es erfindet drum sein Geist etwas, was ihn dem entreißt. Brillen, deren Energien ihm den Text zusammenziehen. Beispielsweise dies Gedicht läse so bebrillt man nicht. 63 seinesgleichen geben erst ein Fragezeichen. Auch seine immerwährende Suche nach einer für ihn richtigen Weltanschauung nimmt Morgenstern manchmal heiter. Der Konvertit. Wie stehst du vor mir, kraus und fremd, im neuen Weltanschauungshemd? Und gingst doch gestern noch ganz nackt, nur bloß mit deiner Haut bepackt? Ja, ja, ganz recht, jedoch du weißt, es friert zuweilen auch den Geist. Im Jahr 1909 ist er wieder in Berlin und lernt dort durch Margareta Rudolf Steiner und seine anthroposophische Gesellschaft kennen. Es entsteht eine dauerhafte Freundschaft zwischen ihnen und Rudolf Steiner ist es, der Morgenstern aus seinem damals fruchtlosen philosophischen Tasten den Weg weist. Was nun folgt, ist eine lange Reihe von Reisen zu den Vorträgen Steiners, unterbrochen durch sein gewaltiges Arbeitspensum und durch die Sanatoriumsaufenthalte, die seine sich ständig verschlimmernde Krankheit notwendig machen. Christiana, Budapest, Kassel, der Schwarzwald, Wolfsau im Riesengebirge, dann München und wieder Meran. 1910 heiraten Morgenstern und Margareta. Nach der Hochzeit geht es von Bad Dürenstein über Norditalien nach Palermo unter Ormina, wo Morgenstern wieder so schwer erkrankt, dass er erst im Frühjahr 1911 nach Rom weiterreisen kann. Dort wird er im deutschen Krankenhaus behandelt. Im April erscheint seine Gedichtsammlung Ich und Du. Es folgen wieder Sanatoriumsaufenthalte in Arosa und Davos. Zum Jahreswechsel 1911-12 liegt Morgenstern auf mehr als 12 Monate Bettlägerigkeit in den letzten 2 Jahren zurück. Trotzdem verlässt ihn der Humor nicht. Er schreibt unter anderem das Gedicht von Palmströms Schlafproblemen. Palmström ist nervös geworden. Darum schläft er jetzt nach Norden. Denn nach Osten, Westen, Süden schlafen heißt das Herz ermüden. Wenn man nämlich in Europen lebt, nicht südlich in den Tropen. Solches steht bei 2 Gelehrten, die auch Dickens schon bekehrten. Und erklärt sich aus dem steten Magnetismus des Planeten. Palmström also heilt sich örtlich, nimmt sein Bett und stellt es nördlich. Und im Traum, in einigen Fällen, hört er den Polarfuchs bellen. Als er dies von Korff erzählt, fühlt sich dieser leicht gequält. Denn für ihn ist Selbstverstehung, dass er mit der Erdumdrehung schlafen müsse, mit den Pfosten seines Körpers strikt nach Osten. und so scherzt er kaustisch köstlich, nein, mein Divan bleibt westöstlich. 1912 erhält er eine Ehrengabe der Schiller-Stiftung von 1000 Mark. Dass diese Zuwendung auf Anregung des Schillerverbandes Deutscher Frauen erfolgt, hat ihn ganz besonders gefreut. Im Frühjahr 1913 ist er in Porto Rose an der Adria, später folgen Reisen nach Bad Reichenhall und München. Und im Dezember nimmt er in Leipzig wieder an der Vortragsreihe Steiners teil und erlebt am Silvesterabend zum Jahre 1914 eine Lesung seiner Werke durch die Schauspielerin Marie von Sievers, der späteren Ehefrau Steiners. Morgenstern selbst, der nur noch flüstern kann, ist zum Vortrag nicht mehr in der Lage. Doch auch jetzt noch, welcher Mut, welche Lust am Leben. So schwer sein Leiden auch ihm lastet, so sehr es ihn beeinträchtigt, niemals hat er ihm zugestanden, sich von ihm überwältigen zu lassen. Noch in einem seiner letzten Briefe schreibt er: Gewiss, ich bin seit 20 Jahren leidend, aber so paradox es klingen mag, es sträubt sich alles in mir, von irgendjemandem als krank empfunden zu werden. Denn ein Gefühl wirklichen Krankseins ist bisher meiner noch nicht Herr geworden. Trotz allem natürliche Depressionen abgerechnet. Und wird es hoffentlich auch nie werden. Ich möchte den Satz aufstellen: Kein wahrhaft freier Mensch kann krank sein. Und was mich betrifft, so mögen es meine Werke von der ersten bis zur letzten Zeile bezeugen. Aber sein Zustand ist 1914 so hoffnungslos, dass das Sanatorium im südtirolischen Arco Morgensterns Aufnahme verweigert. Im Iran findet sich schließlich eine Privatwohnung, in der der Todkranke bleiben kann. Aus den letzten Lebenstagen: Tätigkeit im rechten Sinne, schön Gebet zum Sinn der Welt. Deiner Kraft mit Freuden inne, fühl ich meinen Weg bestellt. Christian Morgenstern stirbt am 31. März 1914. Im Mutterschoß, zu ruhen nach all der Hast, im Mutterschoß, wo selig los, das kaum ein Herz umfasst, im Mutterschoß nach so viel Last und Hast, im Gottesschoß zu ruhen nach so viel Streit, im Gottesschoß, wo Trost so groß, dass alles Schöpfungsleid ein Seufzer bloß vor deiner Ewigkeit.